Guten Morgen auch von meiner Seite. Der Dani hat schon erwähnt, wir haben in den letzten beiden Jahren versucht, euch biblische Grundlagen zu vermitteln, ein gesundes Fundament zu legen. Und heute machen wir den inhaltlichen Abschluss dazu. Und da war natürlich für mich die erste Frage, welches Thema? Und um ehrlich zu sein, die Entscheidung ist mir ausgesprochen leicht gefallen, nämlich der Hebräerbrief. Zum einen gehört der Hebräerbrief zu meinen persönlichen Lieblingsbüchern in der Bibel und zum zweiten ist der in unserer längsten Serie ausgefallen. Da kam kurzfristig was dazwischen für alle Nicht-BUler. Wir haben also eine Serie gemacht, in der wir fast alle neutestamentlichen Briefe mal behandelt haben. Der Hebräerbrief an sich ist was Besonderes und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen wissen wir nicht, wer ihn, inspiriert vom Heiligen Geist ohne jede Frage, aber wer ihn aufgeschrieben hat, wissen wir nicht. Und das ist das einzige Buch im Neuen Testament, wo das so ist. Und dann unterscheidet sich der Hebräerbrief auch vom Stil her deutlich von allen anderen Büchern im Neuen Testament auf jeden Fall und wahrscheinlich auch in der gesamten Bibel. Und dann haben wir als dritte und wichtigste Besonderheit, dass ungefähr ein Drittel des Textes vom Hebräerbrief sind entweder wörtliche Zitate oder Anspielungen auf das Alte Testament und damit eignet sich das natürlich perfekt für eine Zusammenfassung von 2 Jahren BU. Worum geht es im Hebräerbrief? Und tatsächlich lässt sich das gut in einem einzigen Wort zusammenfassen. Jesus. Und wenn ich ein paar Worte mehr bekomme, dann Jesus steht über allen und über allem. Der Schreiber vom Hebräerbrief selber formuliert es so, das Wichtigste von all dem aber ist, also er sagt selber, das Wichtigste aber von all dem ist, wir haben einen hohen Priester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Um das zu verstehen und damit wir die Stellen im Hebräerbrief verstehen, die dieses Wichtigste hier ausführen und erklären und auch vor allem die Konsequenzen für uns heute zu verstehen, müssen wir aber in der Zeit weiter vorne anfangen. Und ihr kennt alle diese umgangssprachliche Redewendung, wenn man sagt, man fängt von Anfang an, wir fangen bei Adam und Eva an und das nehmen wir heute wörtlich. Zum einen ist es so, dass es tatsächlich inhaltlich bei Adam und Eva losgeht. Zum anderen ist es meine Chance auf einen letzten ganz großen Zeitstrahl. Der Hanno hat euch ja vor 3 Wochen schon einmal ein bisschen darauf vorbereitet. Fangen wir also bei Adam und Eva an. Gott erschafft die Welt und in diese perfekte Welt setzt er die ersten Menschen, Adam und Eva. Und die Menschen hatten alles. Eine wunderbare Umgebung. Jedes Urlaubsprospekt würde schäbig dagegen aussehen. Optimale klimatische Bedingungen, keine Hitze, keine Kälte, kein Regen, kein Sturm. Nahrung in Hülle und Fülle und die mussten nicht mal dafür arbeiten. Es gab keine Krankheiten. Nach den Corona-Jahren kennen wir davon den Wert. Eine friedliche Welt, niemand, kein Mensch, kein Tier war eine Bedrohung für irgendjemanden. Das ist etwas, was wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren, denke ich, schätzen gelernt haben. Und die tägliche, physische, sichtbare Anwesenheit und Gesellschaft des Schöpfers selbst. Eine Beziehung so innig, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Eine Beziehung, für die keine Regeln notwendig waren, sondern Menschen ihrem Schöpfer vertraut haben und gehorchten wie ein Kind im Bauch der Mutter. Aber was ist das für eine Beziehung, wenn der Gegenüber keine Wahl hat? Genau das ist doch ein zentrales Kennzeichen von echten Freundschaftsbeziehungen oder von Liebesbeziehungen, dass beide Beteiligten das freiwillig eingehen oder sich eben auch dagegen entscheiden können. Und genau deshalb schafft Gott diese Möglichkeit und lässt in der Mitte des Gartens einen Baum wachsen. Damit können die Menschen, Adam und Eva, sich entscheiden, entweder ihm zu vertrauen und gehorchen oder ihren eigenen Weg losgelöst von ihm zu gehen. Adam und Eva entscheiden sich falsch, wie wir wissen, Und von da ab versucht Gott, diese zerbrochene Beziehung zu reparieren. Die Menschen werden aus dem Garten Eden verbannt und erleben am eigenen Leib, wie ein Leben ohne Gott aussieht, mühselig und vergänglich. Mühselig, das ist so ein altertümliches Wort, ja, aber jeder kennt das, wie mühselig ist oft die Vorbereitung auf die nächste Schulaufgabe, wie mühselig das Training, damit das nächste Spiel gut funktioniert, wie mühselig das Üben, bis man ein Instrument vernünftig spielen kann, wie mühselig oft unser Arbeitsalltag, damit wir unseren Lebensunterhalt verdienen. Dieser Sicht- und fühlbare Niedergang führt aber nicht dazu, dass die Menschen sich Gott wieder zuwenden. Im Gegenteil, die Menschen werden böser und böser und böser. Und das geht so lange, bis Gott beschließt, die Menschheit auszurotten, bis auf die Familie eines Gerechten. Und mit der will Gott einen Neustart wagen. Und so rottet Gott alles Leben mit der Sintflut aus. Nur Noah und seine Familie werden gerettet. Ein totaler Reset. Aber der Neustart klappt nicht. Die Menschen machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Sie wollen die Beziehung mit Gott nicht. Sie wollen ihr eigener Herr sein. Das gipfelt im Turmbau zu Babel und zerstört die Beziehung der Menschen weiter. Sie sprechen ab da unterschiedliche Sprachen. Und dann wählt sich Gott einen neuen Mann aus, Abraham. Und Gott verspricht Abraham, der Stammvater eines großen Volkes zu werden und durch ihn alle Völker zu segnen. Und an der Stelle taucht zum ersten Mal ein zentrales Element von Christsein auf. Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Hier kommt also Glauben ins Spiel. Abraham glaubte Gott. Als Lohn dafür werden die Nachkommen von Abraham tatsächlich zahlreich und erfolgreich, allerdings nicht in Kanaan, das Gott für sie vorgesehen hatte, sondern in Ägypten. Und bei den Ägyptern schürt das Misstrauen und Neid und so werden die Israeliten in Ägypten zunehmend unterdrückt und versklavt. Aber Gott hat seinen Bund mit Israel nicht vergessen, sondern er befreit mit starker Hand die Israeliten aus Ägypten. Allerdings läuft auch das wiederum nicht so, wie Gott das eigentlich vorgesehen hatte. Statt, dass sie jetzt ihm dankbar sind und ihm vertrauen, wir denken dran, ja? Er hat die Ägypter mit fürchterlichen Plagen belegt, damit sie gehen haben lassen. Er hat das Meer geteilt. Er hat die Israeliten in der Wüste mit Wasser und Nahrung versorgt. Und statt ihm jetzt zu vertrauen und vor allem dankbar zu sein, stattdessen folgen Unzufriedenheit, Gemotze und vor allem Unglauben. Aber Gott gibt nicht auf, sondern die Israeliten bekommen jetzt ein Regelwerk. Das Gesetz, von dem die 10 Gebote, der Dekalog, ja, der bekannteste Teil sind. Die Israeliten bekommen jetzt also klar formulierte Anweisungen, was sie tun sollen und was sie lassen sollen. Sie sollen damit als ein Vorbild unter den restlichen Völkern leben. Und das klappt natürlich nicht immer und deshalb wird auch der Opferdienst eingeführt nach klar festgelegten Richtlinien. Das war keine schöne Sache. Allerdings macht dieser den Menschen immer wieder sicht- und fühlbar, wohin Sünde führt. Zum Tod. Stellvertretend für die Verfehlungen der Menschen müssen Tiere sterben. Und damit diese Zeremonie korrekt abläuft, wird einer der 12 Stämme als Priester eingesetzt, der Stamm Levi. Und als ihr Anführer wird Aaron, der Bruder von Mose, bestimmt. Er ist der erste Hohepriester und seine Söhne und ihre Nachkommen werden für die Zukunft diese Rolle wahrnehmen. Und genau an der Stelle treffen sich der Hebräerbrief und die Geschichte Israels. In unserem Eingangsvers haben wir gehört, das Wichtigste aber von all dem ist, wir haben einen Hohepriester, der auf dem Ehrenplatz rechts neben dem Thron des allmächtigen Gottes sitzt. Jesus ist also auch ein Hohepriester. Und um an der Stelle weiter einzutauchen, müssen wir uns den Priesterdienst genauer ansehen. Da ist zunächst der Tempel, in dem die Priester ihren Dienst versehen haben. Und wir kennen drei solcher Tempel. Erstens die sogenannte Stiftshütte, der nullte Tempel für die Theologen, wenn wir so wollen. Das war im Prinzip ein äußerst prachtvolles Zelt, das die Israeliten während ihrer Nomadenzeit mitnehmen konnten. Der Schreiber vom Hebräerbrief bezieht sich in der Regel auf dieses Bild. Zweitens der sogenannte erste Tempel, der äußerst prachtvoll gewesen war, von Salomo erbaut und 586 vor Christus nach der Eroberung durch die Babylonier zerstört worden ist. Und drittens, der sogenannte zweite Tempel, der wurde in der Zeit Nehemias erbaut und der bestand also auch zu neutestamentlichen Zeiten noch. Und wenn im Neuen Testament ansonsten von Tempel der Rede ist, ist normalerweise der gemeint. Ich habe hier ein Bild mitgebracht, wie diese Stiftshütte ungefähr ausgesehen hat. Das ist ein Nachbau, der ist im Timna Nationalpark zu besichtigen. Auf dem Grundriss sehen wir, dass David Grundriss. Auf dem Grundriss sehen wir, dass das eigentliche Heiligtum, das Zelt, von einer großen Umzäunung umrandet war, 100 mal 50 Ellen groß, das sind ungefähr 52 auf 26 Meter. Innerhalb dieser Umzäunung befand sich das Heiligtum und wie das aussah, das erklärt der Schreiber vom Hebräerbrief in Kapitel 9 und das ist so schön anschaulich beschrieben, dass ich das einfach vorlese und ich will euch damit auch ein bisschen dazu motivieren, den Hebräerbrief einfach einmal am Stück durchzulesen. Im vorderen Teil des Heiligtums standen der Leuchter und der Tisch mit den Broten, die Gott geweiht waren. Diesen Teil des Zeltes nannte man das Heilige. Dahinter lag ein zweiter Raum, durch einen Vorhang abgetrennt. Dies war das Allerheiligste. Hier befanden sich der goldene Räucheropferaltar und die rundum mit Gold beschlagene Bundeslade. Darin lagen der goldene Krug mit dem Manna, Aarons Stab, der Knospen getrieben hatte, und die Steintafeln mit den 10 Geboten. Über der Bundeslade breiteten die Keruben, die auf Gottes Herrlichkeit hinweisen, ihre Flügel aus und bedeckten so diese Stätte der Vergebung und Versöhnung. Doch nun genug von diesen Einzelheiten. Das Heiligtum besteht also aus zwei Räumen. In dem ersten Raum verrichteten die Priester täglich ihren Dienst. Den anderen Raum, das Allerheiligste, darf aber nur der Hohepriester betreten und das auch nur an einem einzigen Tag im Jahr. Hier bringt er das Blut eines Tieres als Opfer dar, damit Gott ihm seine eigene Schuld und auch die Sünden seines Volkes vergibt. Der Heilige Geist wollte auf diese Weise sichtbar werden lassen, solange das irdische Heiligtum noch steht, bleibt uns der Zugang zum Allerheiligsten zu Gott verschlossen. Diese Anordnung macht zwei Dinge sichtbar. Zum einen die Heiligkeit Gottes. Erlesenste Stoffe, viel Gold, Altäre. Zum anderen aber auch die Trennung zwischen Gott und den Menschen, die, wie ich schon gesagt habe, eine Folge des Sündenfalls ist. In das Heiligtum dürfen nur die Priester rein und in das Allerheiligste gar nur ein einziger Priester und das auch nur ein einziges Mal im Jahr. Mehr Trennung geht fast nicht. Und doch hat das Ganze einen Sinn, nämlich den Menschen immer wieder die Konsequenzen von Sünde klarzumachen und sie zur Umkehr, zur Besserung zu ermahnen. Wir sprechen gerne über Gnade und Liebe und über Vergebung und Annahme und das ist auch gut so, aber wir sprechen auch im Gottesdienst und leider auch im BU nur selten und äußerst ungern über Sünde. Jesus selber hat es anders gehandhabt. Er benennt Sünde immer klar und spricht auch über die Konsequenzen von Sünde, nämlich die Hölle. Ziemlich oft übrigens sogar öfter als über den Himmel. Und die Hölle ist wahrhaftig die Hölle. Ein unvorstellbar schrecklicher, ein qualvoller Ort und das obendrein ewig. Der Opferdienst war jetzt dazu da, dies den Menschen vor Augen zu führen. So wie ihr lebt, hat das diese Konsequenzen. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, lesen wir in Römer 6. Und die Opfertiere haben diesen Tod dann stellvertretend für die Menschen auf sich nehmen müssen. Wir kommen mit unserer heutigen Sicht auf Tiere sehr schwer mit der Praxis zurecht. Aber ihr dürft sicher sein, für die Leute damals war das auch kein Spaß. Die kannten ihre Tiere. Ja, und die haben vielleicht das ein oder andere Mal sogar ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um sie vor wilden Tieren zu beschützen. Und jetzt stellt sich doch eine logische Frage. Warum haben wir damit aufgehört? Wir halten uns doch für bibeltreu. Warum dann an der Stelle nicht? Tatsächlich hat in der Diskussion mir mal das so ein Pfarrer an den Kopf geschmissen und ich habe damals die Antwort nicht gekannt. Also, es ist doch so, wir sündigen nach wie vor, korrekt? Da müsst ihr jetzt machen, ja, okay. Und die Folge von Sünde ist nach wie vor der Tod, korrekt? Und die Bibel ist Gottes Wort und damit gültig. Okay, so kommen wir nicht weiter. Zäumen wir das Pferd doch mal von der anderen Seite auf. Was hat es denn für den Opferdienst gebraucht? Ein Opfer, den Priester und einen Ort, den Tempel. Den Tempel haben wir uns gerade angeschaut, dann fehlen noch die zwei zentralen Bausteine, Opfer und Priester. Jetzt bezeichnet der Schreiber vom Hebräerbrief in dem Vers, den ich schon zweimal vorgelesen habe, Jesus als unseren Hohepriester. Wir stellen also fest, dass der Part Priester durch Jesus übernommen wird. Und da lohnt es sich, dass wir genauer hinschauen, denn der Schreiber des Hebräerbriefs macht es auch und sogar sehr ausführlich. Die Priester in biblischen Zeiten waren aus einem Stamm, nämlich dem Stamm Levi und noch genauer Nachfahren von Aaron. Aus welchem Stamm war Jesus? Ja, ihr kennt doch das Lied, oder? Der Löwe und das Lamm. Und wie heißt da drin? Denn er ist der Löwe von? Löwe von?
Juda.
Juda, der Löwe von Juda. Ja, Jesus war aus dem Stamm Juda und damals hat er nach den damals gültigen Regeln überhaupt kein Priester sein oder werden können. Warum ist er dann doch unser Hohepriester? Und die Antwort gibt der Schreiber vom Hebräerbrief, der zitiert dabei den Psalm 110 mehrfach, zum Beispiel in Kapitel 7, Vers 17. Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Aha, Jesus ist überhaupt kein Priester in gewohnter Art und Weise, sondern nach einer besonderen Ordnung, der Ordnung Melchisedeks. Und damit haben wir einen zusätzlichen Namen, nämlich Melchisedek. Und dieser Melchisedek ist einer der geheimnisvollsten Personen der gesamten Bibel. Wir wissen sehr wenig über ihn, aber das, was wir wissen, erzählt der Schreiber vom Hebräerbrief wiederum so schön und anschaulich, dass ich auch den Teil einfach vorlese. Das finden wir im 7. Kapitel ab Vers 1. Melchisedek war König von Salem und ein Priester des höchsten Gottes. Als Abraham aus der Schlacht gegen die Könige siegreich zurückkehrte, ging ihm Melchisedek entgegen und segnete ihn. Abraham gab ihm damals den 10. Teil seiner ganzen Kriegsbeute. Der Name Melchisedek bedeutet König der Gerechtigkeit. Er heißt aber auch König von Salem, das bedeutet König des Friedens. Weder der Vater noch die Mutter von Melchisedek sind bekannt, auch keiner seiner Vorfahren. Man weiß nicht, wann er geboren, auch nicht, wann er gestorben ist. Sein Leben war gewissermaßen ohne Anfang und ohne Ende. Er gleicht dem Sohn Gottes und bleibt Priester für alle Zeit. Wie bedeutend muss dieser König und Priester sein, dem Abraham, der Stammvater Israels den zehnten Teil seiner Siegesbeute übergab. Zwar haben die jüdischen Priester als Nachkommen von Levi ein Anrecht darauf, von den Angehörigen ihres Volkes den zehnten Teil vom Ernteertrag zu bekommen, und das, obwohl sie ihr Brüder sind und wie diese von Abraham abstammen. Melchisedek aber gehörte überhaupt nicht zu Abrahams Volk. Dennoch nahm er den zehnten Teil der Beute an und segnete Abraham, dem Gott seine Zusagen gegeben hatte. Nun steht ohne jede Frage der Segnende über dem Gesegneten. Die jüdischen Priester, die den zehnten Teil der Ernte erhalten, sind sterbliche Menschen. Mit Melchisedek aber nahm einer den zehnten Teil entgegen, von dem die Heilige Schrift bezeugt, dass er lebt. Das Priestertum der Leviten und das Gesetz kennt nur dieses Priestertum, konnte uns offensichtlich nicht ans Ziel bringen und mit Gott versöhnen. Sonst hätte Gott doch nicht einen ganz anderen Priester vom Rang Melchisedeks zu uns schicken müssen. Dann hätte auch ein Priester vom Rang Aarons genügt. Ich bin begeistert von diesem Text. Das ist, was für eine Logik. Ja? Der, wie ein Anwalt so beim Schlussplädoyer geht er her und die Beweise, die er vorher gesammelt hat, bindet jetzt alle zusammen und macht den Zack zu. Mit mathematischer Präzision und Klarheit führt er hier durch das Geschehen. Wenn a gleich 2b plus 4x und c gleich b plus 2x, dann, was wir machen dann? Stellen wir um, b gleich c minus 2x und setzen ein, kommt raus, a gleich 2c minus 4x plus 4x, dann fällt x weg und bleibt ganz simpel übrig, a gleich 2c. Könnt ihr nachrechnen daheim. Vergesst die Priester, vergesst das Priestertum. Das sind Schwächlinge, Platzhalter, die nur so lange die Lücke gefüllt haben, bis ein Priester kommt, der wirklich was zu sagen hat, der über denen steht, so wie Melchisedek über Abraham steht. Wenn du einen Unfall hast, dann wirst du ziemlich sicher sein über deinen Ersthelfer. Aber du wirst ungleich glücklicher sein, wenn der Arzt kommt. Und auch der Ersthelfer wird froh Platz machen und den Arzt machen lassen. Unser Priester, unser Arzt ist Jesus und mit ihm bricht ein völlig neues Priestertum an, das wiederum an das ursprüngliche Priestertum anknüpft, das bereits vor den Leviten, vor Aaron und vor dem Gesetz da war. Okay, das war der Teil Priester. Wir haben einen neuen Hohepriester und damit ein komplett anderes Priestertum. Jetzt brauchen wir noch das Opfer. Im alten Priesterdienst waren das verschiedene Tiere, je nach Anlass, Vergehen und auch Zahlungskräftigkeit des Opfernden. Wichtig dabei war auf jeden Fall, dass diese Tiere makellos waren. Jetzt haben wir ja gerade ausführlich hergeleitet, dass Jesus als Hohepriester ein neues Priestertum eingeführt hat und da liegt es nahe, dass sich auch das Opfer ändert. Lasst uns doch einmal kurz nachdenken. Was hat eigentlich das Opfer bewirkt? Und warum wurde das immer wieder und immer wieder wiederholt? Der Schreiber vom Hebräerbrief erklärt auch das sehr deutlich. Denn die Opfer der alten Ordnung konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Jahr für Jahr musste man erneut Opfer bringen. Niemand hätte mehr Opfer gebracht, wenn alle schon nach dem ersten Mal von ihren Sünden gereinigt worden wären. Dann hätte ja auch die Schuld ihr Gewissen nicht länger belastet. Stattdessen werden sie durch diese Opfer Jahr für Jahr aufs Neue an ihre Sünde und Schuld erinnert. Denn das Blut von Stieren und Böcken kann uns unmöglich von unseren Sünden befreien. Das ist also die grundsätzliche Schwäche des alten, des aaronitischen Opferdienstes. Er kann uns von unseren Sünden nicht befreien. Das eigentliche Problem, die Trennung von Gott und den Menschen, die durch den Sündenfall entstanden ist, weil der Mensch sein eigener Herr sein wollte, die Trennung war damit nicht beseitigt. Im Gegenteil, genau aus diesem Grund gab es im Tempel das Heiligtum, in das nur die Priester dürfen, ist gleich Trennung. Und das Allerheiligste, das durch einen Vorhang auch die Priester, bis auf eine winzige Ausnahme, von sich fernhielt. Der Opferdienst hat die Trennung nur noch verstärkt und Sünde sichtbar gemacht. Vor allem aber konnte er eines nicht, nämlich Sünden wegnehmen. Was ändert sich hier mit Jesus als Hohepriester? Ihr ahnt's, Hebräerbrief. Christus opferte auch nicht das Blut von Böcken und Kälbern für unsere Sünden, vielmehr opferte er im Allerheiligsten sein eigenes Blut ein für allemal. Erfüllt von Gottes ewigem Geist hat er sich selbst für uns als fehlerloses Opfer Gott dargebracht. Darum sind unsere Sünden vergeben, die letztlich nur zum Tod führen, und unser Gewissen ist gereinigt. Jetzt sind wir frei, dem lebendigen Gott zu dienen. Das Opferlamm ist also Jesus selbst. Und für Jesus galten die gleichen, nennen wir es mal, Regeln wie für die Opferlämmer. Jesus hat einmal gesagt, dass solange Himmel und Erde bestehen, nicht das kleinste Gesetz verändert oder gestrichen wird. Und er hat auch klargestellt, dass er nicht gekommen ist, um das Gesetz aufzuheben, sondern um es zu erfüllen. Jesus, der Sohn Gottes, musste sein völlig erfülltes Leben beim Vater verlassen, kam unter widrigsten Umständen auf die Erde, wuchs auf, lebte und arbeitete mitten unter den Menschen. Und die letzten 3 Jahre seines Lebens zog er dann mittellos kreuz und quer durch Israel, um den Menschen klarzumachen, worum es Gott eigentlich geht. Er hat Wunder vollbracht, unzählige Kranke geheilt und wurde dafür von der damaligen Elite angefeindet und bekämpft. Trotz alledem blieb Jesus fehlerlos. Er hat nie was Falsches gesagt, gemacht oder auch nur gedacht, sondern er hat in inniger Gemeinschaft mit Gott gelebt, so wie es auch für uns von Anfang an der Plan war. Aber das alleine hat eben nicht gereicht, um das eigentliche Problem, die Trennung zwischen Gott und den Menschen, Sünde, um die zu beseitigen. Sondern dafür gab es nur einen einzigen Weg. Wir erinnern uns daran, dass Jesus noch im Garten Gethsemane Gott angefleht hat, dass wenn es einen anderen Weg gibt, er ihm dieses Leiden ersparen möge. Aber es gab keinen anderen Weg. Er musste den Weg des Opferlamms gehen, denn ohne dass Blut vergossen wird, gibt es keine Vergebung. Vergebung ist nur mit Blut möglich. Allerdings konnte selbst das Blut im Opferdienst die Sünde nicht beseitigen oder besiegen, weil es nur von Tieren war. Damit hat es zwar als Verbildlichung und Sühnung gedient, aber die Sünde wegnehmen konnte es nicht. Deshalb musste nun Jesus diesen Weg gehen. Der einzig Fehlerlose, der Vollkommene. Er hat sich erniedrigen lassen, hat sich quälen lassen, ist den Verbrechertod am Kreuz gestorben. Und er war das einzige Mal in seinem Leben von Gott verlassen. Was genau dort am Kreuz und vor allem in der Zeit bis zur Auferstehung passiert ist, das wissen wir nicht. Aber was wir wissen ist, dass Jesus den Tod besiegt hat. Jesus ist auferstanden und er lebt. Und durch sein Opfer, durch sein Blut hat er etwas Endgültiges bewirkt, nämlich die Vergebung der Sünden. Und damit komme ich auf meine Frage von vorhin zurück. Warum haben wir aufgehört zu opfern? Siehe Hebräerbrief. Wo aber die Sünden vergeben sind, da gibt es kein Sündopfer mehr. Alle Opfer waren nur ein schwaches Abbild des wirklichen Opfers. Und auch das Gesetz, all die Regeln, hatten nie den Sinn, Rettung zu bringen. Im Gegenteil, die sollten den Menschen klar machen, wie weit weg sie von dem sind, wie Gott sich Leben vorgestellt hat. Denkt an den Zeitstrahl. Wann gab Gott das Gesetz? Als letztes. Abraham, seine Nachkommen, die gesamte Geschichte des Volkes Israel bis zum Auszug aus Ägypten, das war alles vorher, ganz ohne Gesetz. Was nochmal hat Abraham gerecht gemacht? Abraham glaubte Gott und das rechnete er ihm als Gerechtigkeit an. Es war sein Glaube und nicht sein tolles Leben. Und genau hierhin hat Jesus, der Priester nach Ordnung Melchisedeks, jener Melchisedek, der Abraham, den Glaubenden gesegnet hat, genau hierhin hat Jesus uns zurückgeführt. Der Glaube an ihn führt uns zurück zur Beziehung mit Gott, so wie es von Anfang an Gottes Plan war. Und wer an Jesus glaubt, so wie Noah Gott geglaubt hat, der wird ebenso wie Noah gerettet werden. Nochmal, ich weiß, wir hören das heute nicht gerne, aber es gibt eben nicht nur den Himmel, sondern es gibt auch das Gegenteil, nämlich die Hölle. Aber es gibt nicht nichts. Es gibt genau zwei Optionen, Himmel oder Hölle. Genauso wie es bei Noah zwei Optionen gab. Irgendwo zu sein und unterzugehen oder in der Arche und gerettet zu werden. Aber dafür braucht es eine Entscheidung. Und jetzt sind wir zurück bei Adam und Eva. Warum hat Gott den Baum in die Mitte vom Garten gepflanzt? Damit die Menschen sich entscheiden können. Für ein Leben in Beziehung und Abhängigkeit mit ihm oder für ein Leben im Eigensinn, losgelöst von Gott. Und genau diese Entscheidung müssen auch alle Menschen in unserer Zeit einmal treffen. Halte ich mich selber für gut genug, um vor Gott bestehen zu können? Oder erkenne ich an, dass ich es nicht kann? Dass ich hoffnungslos verloren bin? Dass ich gar nichts beitragen kann? Keine eigene Leistung? Nichts, womit ich zufrieden sein kann? Oder gar stolz? Sondern dass es einen einzigen Weg gibt, nämlich das anzunehmen, was Jesus getan hat. Dass er die Beleidigungen, das Verspotten ertragen hat, das eigentlich mir gilt. Vielmehr, dass er die Qualen und den Ton erlitten hat, den ich verdient habe. Und jetzt kommt das Unerhörte. Für all das, dafür, dass Jesus deine, eure Strafen getragen hat, dafür musst du nicht nur nichts tun, du kannst nichts dafür tun. Du und ich, wir alle müssen uns das schenken lassen. Jesus hat das geschafft, was alle Regeln, Gesetze und Opfer nicht geschafft haben, nämlich die Sünde zu tilgen. Und nicht nur für das Volk Israel, sondern für die gesamte Menschheit. Er hat uns Gefangene, Gefangene der Sünde, gefangen mit Ketten so massiv, dass nicht einmal im Ansatz dran zu denken war, die loszuwerden. Diese Ketten, die hat er gesprengt und hat uns frei gemacht. Als Jesus am Kreuz starb und rief, es ist vollbracht, da zerriss der Vorhang zum Allerheiligsten. Die Trennung zwischen Gott und den Menschen weggefegt. Denn er ist eben nicht nur das Lamm, das sich in völliger Hingabe ohne Gegenwehr hat opfern lassen, sondern er ist auch der Löwe von Juda, laut, majestätisch und unendlich mächtig. Mit dem Opfer von Jesus sind wir frei. Und nichts und niemand kann uns mehr, kann uns das mehr nehmen, kann uns von seiner Liebe trennen. Jeder Christ wird weiter sündigen. Und Sünde bleibt weiterhin falsch. Und sie tut uns nicht gut. Aber sie kann uns nicht mehr von Gott trennen. Niemals. Dass ihr das für euch so annehmen dürft und mit euch jeder, der diese Entscheidung noch nicht getroffen hat. Das wünsche ich euch nicht nur, sondern das ist mein Gebet und nicht nur meines, sondern das vom gesamten BU-Team und ich bin sicher noch von ziemlich vielen anderen Leuten mehr. Das ist die Stelle, an der man Amen sagt.